Aber Technik in die Welt zu bringen, ist ja, ich sag mal, nur der kleine und handwerkliche Teil der Digitalisierung. Was ich ja eigentlich erreichen will, ist, dass Menschen anders arbeiten, dass wir bessere Abläufe haben und dass wir dadurch einen Wert gewinnen, weil Versorgung und Abläufe besser sind.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Das freut mich, denn ich habe auch ein gutes Thema für dich mitgebracht, was auch so ein bisschen damit zu tun hat, wie Technologie in der Gesundheitswirtschaft funktioniert und was wir auch brauchen, damit die ganzen Sektoren und die Dienstleister alle miteinander sprechen können. Du ahnst es, wir reden von der Telematikinfrastruktur.
Und es klingt ganz stark nach Interoperabilität.
Absolut. Und ich hatte das ganz große Vergnügen, mit Dr. Florian Hartke von der Gematik zu sprechen. Und zwar ist er seit 1. September 2024 in der Geschäftsführung der Gematik für Produktion, Sicherheit und Betrieb zuständig.
Bestimmt kein einfacher Job, aber gleichzeitig super, super spannend.
Also er ist auf jeden Fall ein Ambassador für eHealth, was ja schon mal für den Job auf jeden Fall richtig cool ist. Und du hast dir ja schon mal so ein bisschen was angehört, was Herr Florian gesagt hat. Was sind die Takeaways, die die Zuhörer erwarten?
Ich finde es sehr spannend, dass Florian von Akzeptanz spricht im Gesundheitswesen und da bei allen Beteiligten, soll heißen, digitale Innovationen müssen immer noch weiter erläutert und erklärt werden. Und das erinnert so ein bisschen an die Arbeit, die wir bei TMN jeden Tag machen. Es geht nicht nur darum, Innovationen publik zu machen, sondern sie eben auch so zu erklären, dass sie akzeptiert, verstanden und dann umgesetzt werden. Und das scheint auch so ein bisschen seine Mission zu sein. Und davon hängt wohl auch ganz maßgeblich der Erfolg seiner Aktivitäten und der Aktivitäten der Gematik ab.
Er muss natürlich auch immer ganz schön Kritik einstecken.
Genau, was nicht unbedingt immer ganz richtig und ganz fair ist. Ich glaube, einige Betrachter vergessen gerne mal, dass die Telematik-Infrastruktur grundsätzlich ein altes, / veraltetes System war. Jetzt mit der TI 2.0, also sprich mit den Erneuerungen, machen wir definitiv eine Operation am offenen Herzen. Und es ist kein fertiges System, sondern es ist ein werdendes, ein wachsendes, ein entstehendes System, an dem jetzt ehrlich gesagt alle an einem Strang mitziehen sollten, damit wir den Rückstand gegenüber dem internationalen Vergleich in Deutschland definitiv aufholen können. Und ich finde, damit haben wir durchaus eine Chance.
Florian hat auf jeden Fall ja auch seine Vision von der Gematikarbeit in den nächsten Jahren mitgebracht. Also bleibt dran bis ans Ende dieses Podcasts. Und damit sage ich jetzt herzlich willkommen, Dr. Florian Hartke.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf und wir zusammen ein bisschen über Digitalisierung und Gesundheitswesen reden können. Freut mich sehr.
Da haben wir auf jeden Fall ein gemeinsames Leidenschaftsthema, Florian. Zum Anfang des Podcasts mache ich immer ganz gern eine kleine Fakt- oder Fantasiefrage. Bist du bereit für einen Quiz?
Ja, gerne. Leg los.
Also Florian, im Januar 2025 haben wir von The Medical Network in unserer Bubble, also es sind ja diese eHealth-Community, gefragt, was denkt ihr, wie viele Menschen werden den Widerspruch der EPA nutzen oder den Widerspruch zur EPA? Und was denkst du, was war damals das Ergebnis?
Okay, wenn die Bubble redet, ich schätze mal, die haben irgend sowas von 15-20% geraten.
Also korrekt ist, dass es maximal 5% sein werden.
Oh.
Das war die Mehrheit. Ich fand das damals auch erstaunlich, dass es relativ wenig war. Der größte Teil der Befragten erwartete eine Quote von unter 5%. Und das spiegelt auch das tatsächliche Ergebnis wider, weil ich habe jetzt gerade auch irgendwo gelesen, dass ja 80% der GKV-Versicherten mit einer EPA versorgt sind. Also das heißt ja nicht, dass sie sie aktiv nutzen, aber und auch nicht die Ärzte, aber dass auf jeden Fall up and running ist. Und ich finde, das macht auch deutlich, dass wir da auch wenig Widerspruch hatten und die Technologie sich auch schon sehr gut implementiert hat. Also wir liegen da auch bei gut 5%. Damit hatte die eHealth-Community im Januar eine ganz gute Prognose gemacht.
Ja, das stimmt. Deswegen haben die Leute Ahnung davon, was sie tun.
Oder, das ist wie immer bei Widerspruchslösungen, dass man dann doch irgendwie nicht so viel Energie hat, um zu widersprechen. Gut, aber das ist jetzt, ich finde das auch ein gutes Ergebnis und so sollten wir es einfach mal stehen lassen. Lass uns mal nochmal über die Gematik sprechen, Florian. Mhm. Gematik ist ja für uns alle total wichtig. Ihr seid ja so ein bisschen Backbone des digitalen Gesundheitswesens und ja auch wichtig für alle, die Geld dafür bekommen wollen, wenn sie was leisten im Gesundheitswesen. Erzähl doch noch mal ganz kurz, vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so richtig in unserer Bubble, ne, voll informiert sind. Was ist die Kernaufgabe der Gematik und warum ist sie so zentral für die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens?
Ganz kurz. Die Kernaufgabe der Gematik ist die institutionalisierte Digitalisierung, also das, was so als Willen der Regierung des Bundestages kommt, wie wir Digitalisierung in unserem Gesundheitswesen vorantreiben wollen, zentral zu organisieren, zu ermöglichen und in die Welt zu bringen. Und da gehören dazu, dass wir sowas wie die sogenannte Telematik-Infrastruktur in die Welt bringen. Das ist ein Haufen Technik, damit das funktioniert, dass wir helfen, verschiedene Anwendungen, wie zum Beispiel das elektronische Rezept und die Patientenakte in die Welt zu bringen und dass wir dafür sorgen, dass Stück für Stück möglichst alle Software, die so im Gesundheitswesen verwendet wird, miteinander interoperabel wird und Daten austauschen kann, damit davon die Digitalisierung besser wird.
Ja, also vor allen Dingen auch, dass die Systeme miteinander sprechen, sag ich immer, Interoperabilität, endlich kann ich es auch aussprechen, nachdem ich schon 2,5 Jahre drüber rede und auch die Standards, ne, festlegen, damit es auch einfacher wird, APIs zu schaffen und so weiter.
Ja.
Du hast ja gesagt, ihr habt eine zentrale Aufgabe. Seit Juli 2024 ist ja die Gematik per Gesetz zur Digitalagentur Gesundheit erhoben worden. Was bedeutet das konkret, außer das neue Türschild?
Da muss ich dich leider korrigieren. Das sind wir nicht. Also das Digitalagenturgesetz, das uns zur Digitalagentur Gesundheit erhoben hat oder erhaben sollte, ist mit dem Zusammenbruch der Ampel nicht mehr zu Ende geführt worden.
Okay, ist das gut oder schlecht?
Das ist für uns natürlich ein bisschen enttäuschend, ehrlicherweise, da das Agenturgesetz viele Dinge beinhalten sollte, die so die Lernerfahrung über die ganzen letzten Jahre Gematik beinhaltet, wo wir sagen, okay, was sind Dinge, die wir als Unternehmen noch besser machen könnten oder die wir noch besser beeinflussen könnten, damit die Digitalisierung besser funktioniert. Und die sind jetzt natürlich bisher nicht erledigt, weil die jetzige Regierung hatte ich ja auch im Koalitionsvertrag reingeschrieben, den Vorgang fortführen zu wollen. Insofern hoffen wir, dass das jetzt im nächsten Versuch dann funktioniert und da ein bisschen so unsere Möglichkeiten und Auftrag angepasst werden mit den ganzen Lernerfahrungen.
Okay, das ist jetzt ja irgendwie eine unschöne Verzögerung, finde ich. Es gab ja auch immer viel Kritik an der Gesellschaftsstruktur, an den also schwierigen Beschlussfassungen und dem Willen, so ein bisschen, da auch was zu ändern. Manche sprechen ja sogar von einem digitalpolitischen Bremsklotz. Wie stehst du denn zu der Debatte?
Also, das ist insgesamt natürlich, sage ich jetzt mal, eine schwierige Debatte. Es ist insofern natürlich auch eine schwierige Debatte, weil wir selber betroffen sind und politische Unternehmen sind. Und in der Vergangenheit, also in der frühen Vergangenheit, war es mit Sicherheit so, was wir ja gesehen haben, dass dadurch, dass, ich sag mal, die ganzen Beteiligten des Gesundheitswesens über das Schicksal der Gematik bestimmt haben, mit gleicher Mehrheit und gegenseitig, oft gegensätzlicher Meinung waren, lange wenig passiert ist. Das war so das Schicksal der ersten 15 Jahre. Und dann gab es ja irgendwann die Veränderung, dass das Gesundheitsministerium mit eingestiegen ist und dadurch zumindest die Mehrheitsverhältnisse so verändert waren, dass immer Entscheidungen herbeigeführt werden können. Also selbst in Pattsituationen immer jemand noch sagen kann, okay, das ist jetzt die Richtung, die wir gehen wollen. Und seitdem hat sich natürlich unser Handeln immens beschleunigt und ist vorangegangen. Und ich finde, die Antwort auf die Frage, wie sollte es funktionieren? Also könnte man jetzt, keine Ahnung, die Gematik noch so gestalten, dass überhaupt niemand mehr gefragt wird, sondern wir einfach durchdigitalisieren? Dann glaube ich, kann es natürlich sein, dass wir schneller darin wären, vielleicht irgendwelche Technik in die Welt zu bringen. Aber Technik in die Welt zu bringen, ist ja, ich sag mal, nur der kleine und handwerkliche Teil der Digitalisierung. Was ich ja eigentlich erreichen will, ist, dass Menschen anders arbeiten, dass wir bessere Abläufe haben und dass wir dadurch einen Wert gewinnen, weil Versorgung und Abläufe besser sind. Sozusagen, was man im Neudeutsch dann Change nennt. Und das kriege ich ja nur, wenn ich möglichst viele von den Beteiligten mitnehme, wenn ich eine Diskussion darüber führe, was will ich erreichen, wenn ich eine relativ breite Zustimmung dafür habe, dass es eine gute Richtung ist. Und insofern glaube ich schon, dass es auch einen großen Wert hat, dass in der Gematik und mit der Gematik die Beteiligten vereint sind und wir Diskussionen darüber führen, wie soll jetzt eigentlich eine gute Verbesserung des Gesundheitswesens aussehen, das in Breite vorantreiben können und dann auch wirklich umsetzen, also die Akzeptanz relativ stark voranbringen können, was mit Sicherheit dann ein langsamerer Prozess ist, als wenn man sagt, wir bringen jetzt einfach Technik rein und dann läuft das. Das kann auch frustrierend sein, also auch manchmal für mich. Aber im Ergebnis glaube ich, dass wir damit zu einer breiteren Akzeptanz von dem kommen, was wir verändern.
Aber die Gematik hat ja eigentlich nicht primär den Auftrag, Change-Kommunikation zu betreiben, also die einzelnen Stakeholder mitzunehmen, sondern es könnte natürlich auch, wenn man auch weiß, dass zum Beispiel die Legislaturperiode der Regierung 4 Jahre dauert und sich dann vielleicht wieder eine Situation ergibt, wo man erstmal innehalten muss, könnte man natürlich auch sagen, es gibt so viele Pros für eine Digitalisierung im Gesundheitswesen und auch für den Patienten und die Patientin selbst, ja nicht nur für die Leistungserbringer. Und wir machen das jetzt mal oder die Mufti auf den neuesten Stand, damit wir auch weltweit wieder Respekt bekommen und auch wettbewerbsfähig sind.
Aber sowas ist dann eine politische Entscheidung. Was soll ich dazu sagen? Wenn das Parlament und die Regierung sagen, das ist der Weg, wie sie das voranführen wollen, dann ist das die Entscheidung und dann werden wir das mit Sicherheit auch umsetzen und auch gut umsetzen. Heute haben wir den Modus, der sehr partizipativ ist und der darauf baut, dass wir eben möglichst alle einbinden, möglichst hohe Akzeptanz erzeugen und durch die Akzeptanz dann eben auch hinterher in der Nutzung der Technik eine breiteren Nutzen haben.
Wer ist denn aus deiner Sicht erstmal die wichtigste Gruppe, um Akzeptanz zu generieren?
Die Wahrnehmung, das frage ich, egal was ich jetzt antworte, trete ich ja irgendwem auf die Füße, ist das Problem.
Ich weiß, ich kenne das. Wir gehen einfach alle drei Gruppen durch, okay?
Ja.
Leistungserbringer.
Ich glaube, die sind ehrlicherweise zentral für die Akzeptanz der Digitalisierung, weil das ist unser Erlebnis, dass das ja diejenigen sind, die täglich in der Arbeit, in der Gesundheitsversorgung sind, die maßgeblich die Prozesse der Gesundheitsversorgung auch leben, ja, in all ihren Gruppen. Und das ja die sind, wo wir, sag mal, in der ersten Stufe oder im ersten Schub den meisten Nutzen gestalten können. Dass da halt einfach Erbringung von Gesundheitsleistungen besser funktioniert als heute. Und damit sind die, glaube ich, eine der ganz zentralen oder vielleicht die zentralste Gruppe, um mit dem ganzen Thema, dem ganzen Projekt erfolgreich zu sein, dass die das für eine gute Idee halten sollten, überwiegend darauf einsteigen und daraus einen Nutzen generieren können, weil die diejenigen sind, die es hinterher tun und umsetzen und deren tägliche Arbeit, das 35 Mal am Tag ist oder sowas, mit diesen Dingen dann umzugehen. Und das ist, halte ich für wichtig.
Wie stellt ihr denn sicher, also wenn das so eine wichtige Gruppe ist, dass die Meinung und die Empfehlungen und auch die Expertise aus der Alltagserfahrung einfließt in die Digitalisierung des Gesundheitswesens? Gibt es da Marktforschung, Quality Circle, in denen ihr auch Leistungserbringer immer wieder befragt und Product Assessments macht, oder wie funktioniert das?
Ja, also alles von dem ein bisschen. Wir haben sowohl Kolleginnen und Kollegen, die Marktforschung machen, die Umfragen machen, die zu bestimmten Fragen immer wieder verschiedene Panels abholen. Wir holen auch dann bestimmte Gruppen einfach zusammen, wenn es konkreter wird, wenn es wirklich dann darum geht zu sagen, okay, wie würdet ihr euch folgenden Ablauf vorstellen oder wie würdet ihr euch vorstellen, dass eine Patientenakte gut in eurem Praxissystem aussieht oder sowas, wo wir dann jeweils Nutzerinnen und Nutzer zusammenholen, also MFAs oder Ärztinnen oder wen auch immer wir dann treffen oder für die Fragestellung brauchen und direkt mit denen zusammen die Themen entwickeln. Und wir haben auch, wenn dann Dinge in der Welt sind, also wenn irgendwas umgesetzt ist, eine EPA dann wirklich im Praxissystem zu sehen ist, haben wir dann auch wieder bestimmte Personen, haben auch unsere Modellregionen, in denen wir diese Dinge ja zuerst ausprobieren.
War ja unter anderem auch Hamburg.
Genau, Hamburg zum Beispiel. Sehr großartig mitgemacht. War ein tolles Erlebnis, mit denen lieber zusammen
gerne
zu starten. Genauso natürlich wie Nürnberg und auch Nordrhein-Westfalen.
Natürlich.
Aber,
also ihr habt ja schon auch ein Ohr auf den Leistungserbringern. Ich habe jetzt in der Ärztezeitung eine Umfrage gelesen, dass sich die Leistungserbringer und Ärztinnen und Ärzte Niedergelassene auch mehr Unterstützung wünschen bei der Digitalisierung. Wie nehmt ihr die Ärztinnen und Ärzte mit? Also du hattest ja jetzt darüber gesprochen, es muss partizipativ sein. Wie realisiert ihr das?
Also was wir tun können, ist diese ganze Erfahrung, die wir haben und zumindest für die Themen, die wir voranbringen, Informationen und Materialien zusammenstellen und sammeln. Also das heißt, wir machen dann Basismaterialien. Wofür ist eine Patientenakte zum Beispiel gut? Wie kann ich die verwenden? Was brauche ich dafür? Machen Lehrfilme, machen Filme über den Nutzen. Was nicht in erster Linie unsere Aufgabe ist, ist natürlich, das dann massiv in die Breite zu treiben. Wir machen natürlich auch Info- und Schulungsveranstaltungen und wir machen Webseiten und wir betreiben Social Media, um den Leuten das zur Information zu bringen. Aber wir bauen auch ganz stark darauf, dass die eigentlichen Organisationen, also die Ärztekammern oder die Kassenärztlichen Vereinigungen oder eben die Apothekerkammern und die Pflegeverbände und alle, die wir da haben, diese Informationen aufnehmen, für sich aufbereiten, für ihre Zielgruppe und eben auch weitertragen, sodass möglichst viele darüber informieren informiert sind, was passiert. Genauso wie auch die Softwareanbieter dann jeweils am besten das nochmal konkreter runterbrechen in ihre Schulungen, aber eben auch Teile unserer Materialien hoffentlich aufgreifen, um daraus nützliche Informationen zu machen.
Okay, dabei sagt man ja im Prinzip immer, dass die EPA zwar schon implementiert worden ist jetzt, aber viele von den Arztpraxen und Patientinnen eigentlich das überhaupt noch nicht nutzen und sich da auch so ein bisschen überfordert fühlen. Also ich zum Beispiel mache mir immer einen Spaß daraus und schreibe in den Anamnesebögen, die man ausfüllen muss, wenn man einen neuen Arzt aufsucht. Bei Hausarzt schreibe ich immer, laden Sie es einfach in meine EPA hoch. Bislang hat da noch niemand drauf reagiert, weder gelacht noch fragend geguckt und ist aber auch nichts passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt 80% aller GKV-Patientinnen mit der EPA ausgestattet, aber da gab es dann doch jetzt einen Stopp irgendwie.
Also wir haben sogar mehr als 80% aller GKV-Patientinnen ausgestattet. Wir haben 93% aller GKV-Patientinnen ausgestattet. Und also es gibt verschiedene Beobachtungen, die wir haben, mit denen wir unterwegs sind. Einmal auf der versicherten Seite. Es gibt einen langsamen Anstieg von Menschen, die sich damit beschäftigen. Das ist in der Tat nicht übermäßig viel. Das haben wir aber auch schon bei der ersten EPA gelernt, dass die meisten Menschen sich nicht sehr aktiv damit auseinandersetzen oder auseinandersetzen wollen.
Sehr total interessant. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast. Die Dr. Alexandra Wittmer hatte ja einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen LinkedIn-Post, in dem sie in ihrer Praxis einen Patienten sitzen hatte, der das erste Mal sie konfrontiert hat mit einem mit KI aufbereiteten Krankenakte. Also der hatte alle seine Befunde, das, was er wusste, er ist chronisch kranker Patient offensichtlich und hat ihr das alles super krass zusammengefasst und hat sie um ihre Einschätzung gebeten. Da gab es, glaube ich, tausende von Kommentaren auch dazu. Es ging richtig wie so eine Welle auch nochmal durch die E-Health-Community. Ist das nicht dann schon etwas, wo so eine Grassroot-Bewegung jetzt startet und die Leute irgendwie diese EPA-Geschichte irgendwie so überspringen und sagen, ich mache mir jetzt im Prinzip meine eigene Patientenakte?
Die Bewegung gibt es ja schon immer. Die Bewegung gibt es seit 20 Jahren oder seitdem es das Internet gibt, dass es einzelne Menschen gibt, die mit so hoher Begeisterung an ihrer Gesundheit und ihrem Thema hängen, dass sie...
Oder müssen, ja. Also ich meine, ich kenne auch viele Krebspatienten, die mit 3 Leitsordnern im Taxi zur nächsten Chemo fahren, so ungefähr.
Genau.
Weil es einfach keine Transparenz über deren vielleicht jahrelangen Krebsverlauf gibt.
Genau. Und die gibt es. Die gibt es aber auch schon lange. Und auch schon lange welche, die jetzt vielleicht nicht mit KI, das ist neu, aber die das auch schon elektronisch sich aufbereiten. Ich habe mal eine Dame getroffen, die eine ganze Softwarefirma überredet hat, vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, ihr eine eigene EPA zu bauen, die die Menschheit davon begeistern wollte. Also deswegen, das passiert und das hat auch individuell, glaube ich, total die Berechtigung. Wenn wir aber auf die Fläche gucken, also zu gucken von den 83 Millionen Leuten, die hier wohnen, wie viele das sind, dann passiert das unserer Wahrnehmung nach eher sehr, sehr selten. Und das ist zumindest, was wir sehen, die Chance in dieser neuen EPA ist. Die neue EPA ist explizit so konzipiert, dass ich davon profitieren kann, weil eben meine Ärztinnen und Ärzte miteinander Informationen und Daten austauschen, ohne dass ich mich aktiv damit auseinandersetzen muss. Aber wenn ich das will und wenn ich sage, meine Gesundheit ist mir wichtig und ich will das verstehen, es kann. Also ich kann dann hingehen und sagen, ich will mich anmelden, ich hole mir die App und ich gucke mir die Informationen an und die Daten an und mach was damit. Also das geht, das ist nicht verboten, aber es ist keine Voraussetzung dafür, dass es funktioniert, weil das hatten wir beim letzten Mal und das hat überhaupt nicht funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen glaube ich, dass die Debatte da nicht hilft, darüber zu diskutieren. Die ganzen Bürgerinnen und Bürger gucken nicht in ihre EPA, deswegen scheitert die EPA, das ist Quatsch.
Nichtsdestotrotz habe ich bisschen das Gefühl, dass wir uns im Moment in so einer Umbruchphase bewegen, wo die Menschen auch merken, dass in Deutschland Gesundheit nicht mehr so 100% selbstverständlich als Service bereitsteht, wie man das vielleicht erwartet und gewohnt war. Ich sage nur Facharzttermine, dass es dann natürlich auf der anderen Seite auch eine Bewegung geben könnte, wo man sagt, hey, ich als Mensch und Patient möchte jetzt einfach, weil ich jetzt auch die Technologie habe, ne, ChatGPT benutzt ja jeder zum Beispiel oder viele Menschen können das schon da draußen und es ist ja auch in Suchmaschinen integriert teilweise, dass sie einfach sagen, ich möchte jetzt ein smarter Patient werden.
Ich halte das ja auch für eine gute Bewegung. Ich halte es ja für positiv, wenn Menschen sich mehr mit ihrer Gesundheit beschäftigen und sich damit positiv auseinandersetzen. Ich halte das für richtig. Wie gesagt, ich bin mir unsicher oder ich glaube aktuell noch nicht, dass es eine Breitenbewegung ist und dass es eine Bewegung ist, die so sehr oder so gut funktioniert, dass wir darauf komplett die Gesundheitsleistungserbringung aufbauen können. Und es wäre gut, wenn das mehr Schwung gewinnt. Und da glaube ich dran, und zu sagen, das funktioniert. Wir müssen dann ein bisschen gucken, wann, wie und wo diese Large Language Models gute und sinnvolle Informationen für die Menschen bringen, die sie da verwenden. Und wenn wir sagen, das hilft überwiegend oder besser als meistens Ärzte, dann kann das sicherlich auch eine Unterstützung sein. Nur wie gesagt, bisher glaube ich, dass es kein Massenphänomen ist. Und das Zweite ist, das, was wir gerade tun, ehrlicherweise setzt ja noch ein Stückchen davor an. Die Person, von der du sprichst, hat ja dann sicherlich seinen ganzen Gesundheitszustand, all sein Wissen, alles, was er von Ärzten und Ärzten bekommen hat, von Hand eben in ein künstliches Intelligenzmodell eingetippt und gesagt, sag mir was auf. Und was wir ja erstmal erzielen wollen, was der erste Schritt davor ist, dass möglichst nicht mehr alle das nochmal eintippen oder per Ordner rumtragen wollen. Wir versuchen ja gerade erstmal die Basis zu schaffen, dass diese ganzen Informationen, also was wissen wir überhaupt über dich in der Gesundheit, dass die wenigstens mal verfügbar sind. Und ob du dann in einem nächsten Schritt irgendeiner künstlichen Intelligenz sagst, so jetzt nimm das mal bitte und hilf mir, das ist dann deine und die nächste Entscheidung. Aber überhaupt erstmal die Infos zusammen zu haben, was es alles an medizinischen Informationen gibt, das ist für uns jetzt die erste große Aufgabe, die wir in Deutschland aufholen wollen, so schnell wie möglich, um damit eben besser zu werden. Und
auch die Forschung natürlich irgendwie zu beschleunigen, genau. Ja. Also wir reden ja hier auch von strukturierten Daten, von Interoperabilität zwischen den Sektoren, zwischen den Bundesländern. Und damit wir tatsächlich auch einfach Zugriff auf viele Informationen haben, die wir auch vielleicht sogar für die Forschung nutzen können und für eine bessere Gesundheitsversorgung und modernere Medizin. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal die einzelnen Aufgabenbereiche und aktuellen Aufgaben der Gematik mit dir durchgehen und nochmal ein bisschen deine Einschätzung dazu hören. Als erstes Telematik-Infrastruktur. Warum braucht es dieses digitale Rückgrat so dringend? Oder warum muss es besser werden? Ihr habt ja jetzt auch die TI 2.0 ins Leben gerufen, beziehungsweise ist ein weiterer großer Meilenstein. Was brauchen wir noch, um wirklich interoperabel und voll digitalisiert im Gesundheitssystem zu sein?
Die Grundidee dieser Telematik-Infrastruktur ist ja, dass alle möglichen, die im Gesundheitswesen arbeiten, miteinander super sicher und zuverlässig Daten austauschen können, damit überhaupt sowas wie eine EPA, ein E-Rezept, E-Überweisung, was auch immer wir uns ausdenken, existieren kann. Das ist so die Basisidee, weil in der Vergangenheit es immer so war, es gibt ja total viele Digitalisierungsleuchttürme, wo irgendwer sagt, ja, hier, wir machen das Projekt. Und üblicherweise, weil die Anforderungen an die Technik im Gesundheitswesen so hoch sind, hast du so 3/4 deines Geldes verbrannt, nur um die Basistechnik aufrechtzuerhalten, bevor du das erste Mal anfängst, einen Versorgungsnutzen zu machen. Und um das zu vereinfachen, gibt es die Telematik-Infrastruktur. Da kann ich mich verlassen, da ist schon total viel erledigt, wie Identitäten und sichere Kommunikation und sowas. Und dann setze ich da drauf meine Versorgungsanwendung. Das ist der Nutzen und deswegen halten wir das für wichtig und gesellschaftlich für wertvoll. Es ist aber auch so, die wir heute haben, ist halt irgendwie vor 15 Jahren ausgedacht worden.
Oh, das ist für IT, glaube ich, echt schon ganz schön alt, ne?
Ja, das ist sehr alt. Dem merkt man an allen möglichen Ecken und Enden an, dass das wackelt und ruckelt und vielleicht nicht mehr dem entspricht, wie Leute das heute machen würden in der IT und was heute so an Wünsche an sowas gerichtet wird. Und deswegen haben wir vor einiger Zeit diese Initiative TI 2.0 gestartet, wo wir halt auch wieder mit vielen Technikern und unseren Gesellschaftern und den Leistungserbringern gesprochen haben, was würdet ihr eigentlich erwarten von der modernen Technik und so eine Art laufendes Renovierungsverfahren machen mit dem ganzen Thema. Das ist nicht ganz einfach, weil die jetzige TI läuft ja und so beim Laufen einfach irgendwas wegzunehmen und zu sagen, hoch, jetzt machen wir das anders.
Das ist wie bei der Autobahn von Hamburg nach Bremen.
Das ist halt ein bisschen kompliziert und dauert ein bisschen länger, als man gedacht hat.
Wo stehen wir denn aktuell auf dem Weg dorthin? Was sind die größten Meilensteine? Oder vielleicht anders gefragt, was waren so die wichtigsten Punkte in dem Pflichtenheft, was jetzt die Renovierung angeht?
Also die wichtigsten Dinge im Pflichtenheft, was die Renovierung angeht, war, dass es einfacher wird mitzumachen, also weniger kompliziert. Man hört ja heute immer diese Geschichten über die Kartenlesegeräte und die Konnektoren und was es alles braucht, um dabei zu sein, was Probleme verursachen kann und dass das viel einfacher wird und dass es moderner wird, da mitzumachen, so wie wenn ich halt Internet hätte.
Also gibt es dann keine Kartenlesegeräte mehr? Doch, muss
das
es ja.
Schon
aber
noch,
die aber Konnektoren werden dann über einen Satelliten dann abgedatet, oder?
Nee, in Zukunft gibt es die gar nicht mehr und die Lesegeräte zumindest müssen wir gucken, dass wir diese, die wir haben, auch über die Zeit abschaffen und mit einfacheren und günstigeren Lesegeräten, mit normaleren arbeiten. Das ist so ein bisschen das Ziel. Dass es auch einfacher ist, wenn ich heute zum Beispiel hingehen möchte und sage, ich habe eine voll gute Idee, ich habe irgendwie eine Reha-Anwendung, die möchte ich in der TI laufen haben, damit der sichere Verbindung ist. Das ist sehr teuer und aufwendig, das zu tun. Also das, da ist jetzt kein Schmerz direkt von irgendwelchen, von der Reha-Klinik, aber von einem Anbieter, von einem Industrieunternehmen, was sagt, ich will das gerne machen. Für die ist das ganz schön teuer und schwierig. Und auch das wollen wir vereinfachen, damit Innovation schneller und preiswerter stattfinden kann. Und das gehört dazu, das also einfach als mobil teilzunehmen und damit insgesamt digitale Innovation beschleunigt wird und eben das Thema Interoperabilität noch weiter gesteigert wird. Also, dass wir möglichst überall das FHIR, also diesen Standard zum Datenaustausch durchsetzen. Das gehört zu diesen Bausteinen der TI 2.0, die wir umsetzen wollen.
Wo seid ihr auf dem Weg?
Wir sind so mittendrin, sage ich jetzt mal. Na, noch nicht ganz. Ich sage jetzt mal umgesetzt vielleicht 30, aber der Rest schon im Bau. Wir haben angefangen. Es geht voran. In den letzten Jahren zum Beispiel digitale Identitäten für eben normale Bürgerinnen und Bürger, also Versicherte rauszugeben, dass man nicht mehr unbedingt die EGK braucht, sondern sein Handy benutzen kann, um sich irgendwo anzumelden. Jetzt gerade sind wir dabei, dass wir die Technik ausgeschrieben haben und der Industriepartner mit dem Bauen anfängt, die in Zukunft den Connector nicht mehr benötigen wird. Also wo das sogenannte Zero-Trust-Prinzip, was wir einführen wollen. Gleichzeitig sind wir gerade bei der Ausschreibung und die wird irgendwann in den nächsten Monaten ändern, wo wir einen sogenannten Proof of Patient Presence Dienst starten werden, der das Thema mobile Teilnahme nochmal viel einfacher machen wird, auch für Telemedizin und weitere Dinge. Das ist ein weiterer Baustein, der dabei ist. Und wir kommen jetzt natürlich dann auch stark über die einzelnen europäischen Initiativen immer mehr, dass wir auch wirklich FHIR als einen dominanten Standard durchs deutsche Gesundheitswesen treiben und damit immer mehr funktionierende Bausteine haben, zum Beispiel auch über ISIG und ISIP. Also das sind Initiativen, um Krankenhaus- und Pflegesysteme FHIR-kompatibel zu machen. Und das wandert Schritt für Schritt voran.
Gut, also ganz bunter Blumenstrauß an Sachen, die alle zusammenhängen irgendwie. Ja, genau. Da muss man ja so richtig so ein Orchester bedienen. Wie gehst du denn damit um, dass es auch immer wieder so eine negative Presse gibt, was alles nicht funktioniert? Also ich habe gelesen, rund 70% der Pflegeeinrichtungen sind trotz Verpflichtung bisher noch nicht angebunden an die TI. Das war eine DRK-Mitteilung. Ich finde ja, wir haben total viel Fokus auf Problemen und müssten in der Kommunikation ja auch viel mehr die Vorteilskommunikation nochmal verstärken. Macht ihr das auch? Könnt ihr dazu beitragen oder wer sollte das machen aus eurer Sicht?
Ich stimme dir absolut zu, bin total beide. Das ist auch meine Wahrnehmung. Wir, ich sag's mal, Menschen, die hier arbeiten, müssen sich irgendwo angewöhnen, halt einfach weiterzumachen, obwohl drei Leute gesagt haben, das ist doof, und zu überlegen, okay, was ist denn doof? Können wir es verbessern? Wie machen wir es beim nächsten Mal? Ein bisschen länger durchhalten, weil viele dieser Themen, dadurch, dass sie sehr groß sind, oft leider ein bisschen länger dauern als gedacht. Wir schaffen es eigentlich fast immer, beim Ergebnis anzukommen. Manchmal sind wir damit auch pünktlich und manchmal dauert es halt ein Jahr länger, als alle gedacht haben, weil es wirklich hohe Komplexität hat. Wir ja auch viele Leute mitnehmen wollen und viele, viele Menschen betroffen sind. Das muss man halt einfach durchhalten und weitermachen. Und warum wir uns immer nur auf diese Probleme konzentrieren, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Wahrscheinlich, weil Probleme sich in den Nachrichten sehr viel besser verkaufen. Ich meine, das ist ja ein allgemein bekannter Effekt. Und wir versuchen dagegen zu arbeiten, aber wir sind halt echt, also ich meine, wir sind eine kleine Firma in dem Kontext, muss man sagen. Das ist, wenn wir halt mal irgendwo schreiben, hey, hier hat was geklappt, dann, ja, wenn das Branchenblatt das aufgreift, dann ist es gut. So, und das erreicht selten die Allgemeinheit.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, ihr seid eine kleine Firma. Ihr seid ja aber die Denker in diesem ganzen Prozess und gebt ja auch im Prinzip Strukturen vor und gebt quasi vor, was gebaut werden muss und wie es aussehen soll, auch natürlich mit den Gesellschaftern im Schulterschluss. Dann gibt es ja Unternehmen, die das umsetzen. Wir sind ja jetzt auch im Podcast für Business im Digital Health und ich würde dich ganz gerne fragen, haben auch innovative Startups die Chance für die Gematik auch, Aufträge umzusetzen oder Entwicklungen zu übernehmen? Arbeitet ihr schon mit jüngeren Startup-Unternehmen zusammen, die vielleicht auch mal so einen ganz frischen Blick auf die ganze Telematik-Infrastruktur und die unsere digitale Gesundheitsversorgung werfen können?
Ja, das versuchen wir auf jeden Fall immer wieder. Das ist halt immer, wenn uns das möglich ist, auch sehr gerne. Es gibt, ich sag mal, irgendwelche großen Infrastrukturaufträge sind halt ehrlicherweise schwer an Startups zu vergeben, muss man manchmal sagen.
Gut, es sei denn, es gibt Konsortien. Ne? Also man könnte genau, sich ja zum Beispiel auch zusammenschließen.
Ohne Frage, das Zusammenschlüsse, die finden wir auch gut. Und es gibt auch immer wieder, dass wir solche Zusammenschlüsse Zusammenschlüsse, in denen kleine Unternehmen auch sich zusammentun, beauftragen und ihnen eine Chance geben, für uns Dinge zu erbringen. Das ist so. Und das ist auch gar nicht so, weil das gerade so bei dir klang, dass wir so die zentralen Denker sind. Das natürlich überlegen wir viele dieser Dinge, aber ganz viel entsteht auch im Dialog mit eben Partnern aus der Industrie. Also wie wir zum Beispiel ja auch den TE Summit hatten, wo ganz viele Industriepartner da waren, wo wir darüber sprechen, was haben die für Ideen? Die besten Ideen sammeln, wo alle sagen, das passt, um daraus dann wieder was Neues zu generieren für die Allgemeinheit. Das ist zum Beispiel was, was wir regelmäßig tun. Also es ist mitnichten so, dass irgendwie wir den Anspruch haben, keine Ahnung, die meisten guten Ideen kommen von uns, sondern vieles von denen kommt von unseren Industriepartnern, die viele der guten Ideen haben und die wir, wo wir dann gemeinsam sagen, lass uns daraus was machen. Und das Gleiche gilt eben auch, dass wir, wenn sie sich an uns wenden, super gerne auch Startups unterstützen, denen Tipps geben und sagen, okay, wenn ihr Teile verwenden wollt, die hier passieren, wie sie das am besten machen können, ihnen auch mal helfen mit Rat und Tat, also das machen wir sehr
und
gerne.
Schnittstellenproblematik und so weiter. Ich glaube, das zum ist Beispiel. Ja auch immer noch das Problem, dass viele Hersteller auch mit ihren Leistungen nicht in die richtige Versorgung kommen, weil sie zum Beispiel nicht mit den gängigen Systemen kompatibel sind. Das ist eigentlich so schade manchmal. Wir haben uns jetzt ja vorgenommen, wir wollen auch mal noch was Positives sagen. Da sind wir uns ja einig. Haben wir ja gerade gesagt, da wird immer zu viel geguckt, was nicht geht. E-Rezept ist ja total die Erfolgsgeschichte. Gibst du mir da recht?
Da gebe ich dir recht. Wir sind fast irgendwie bei 1 Milliarde Rezepte, die da jetzt durchgelaufen sind. Und wir haben alle total viel dabei gelernt. Und es funktioniert. Und kaum jemand sagt uns, er hätte gerne das nicht mehr, sondern allgemein haben sich alle jetzt dran gewöhnt und finden es gut. Und es kommen eher die Forderungen zu sagen, ja, hier könnte man da noch besser und da noch mehr. Und kannst du das noch was? Und so. Das
zum Beispiel ein E-Rezept für D-Gas. Ne? Das gibt es, glaube ich, noch nicht.
Das doch, das ja gibt schon. Das E-Rezept für D-Gas läuft schon. Das läuft seit April, glaube ich.
Ach, das ist in Ordnung, dass ich da noch nicht so ganz ajour bin. Ich finde, das Jahr geht so unglaublich schnell vorbei. Danke, dass du mich da auf den neuesten Stand gebracht hast. Deswegen liebe ich das auch so, diese Podcast-Gespräche. Hast du selber schon E-Rezepte eingelöst?
Ja, natürlich. Ich glaube, das erste E-Rezept, was ich eingelöst habe, war ehrlicherweise das von unserer Tochter, als wir beim Zahnarzt waren und die so eine besondere Zahnpasta dann verschrieben bekommen hat. Und das war noch in der Pilotphase, wo dann die Zahnärztin so ein bisschen damit gerungen hat. Und dann wollte ich ihr das versuchen zu erklären, hat mich meine Tochter böse angeguckt, dass ich da nicht hingehen darf, weil das wäre ja peinlich. aber das hat gut funktioniert. Also ihr Rezept hat geklappt und kam dann ordentlich aus der Apotheke raus, weil das wäre mir peinlich gewesen, wenn das ausgerechnet nicht funktioniert hat, wenn meine Tochter dabei ist. Das lief gut.
Ich glaube, das ist wirklich so was, Innovation angekommen. Die Leute haben die Experience gemacht, wie man ja so schön sagt. Na, sie haben gemerkt, so geil, das ist ja wirklich ein Fortschritt und so soll es gemacht werden und damit ist es dann auch ein Erfolg. Gehen wir nochmal einen Blick nach Europa und in die Zukunft zum Abschluss.
Gerne.
Der letzte Ländervergleich unter 22 Staaten von der OECD aus 2023 zeigte, dass Deutschland in der Digitalisierung des Gesundheitswesens hinterherhinkt. Du kannst mir jetzt bestimmt sagen, dass sich das in den kommenden Jahren verändern wird und wann wir wieder Schulterschluss machen können. Hast du da eine Prognose?
Also sie ist mit Sicherheit falsch, aber ich denke, dass wir eine faire Chance haben, 28, 29 viele Dinge erledigt zu haben, die jetzt vielleicht noch ausstehen und ein runderes Gesamtbild zu haben, weil in der Zeit viele Dinge geplant sind, wir jetzt ein bisschen im Laufen sind, sag ich mal. Und
ja, die Welle türmt sich auf, ne?
Es passiert jetzt was. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, so ehrlich muss man sein, dass wir zu dem Zeitpunkt dann vielleicht irgendwie den gleichen Status erreicht haben wie Israel oder Dänemark oder irgend sowas oder die ganz vorne
vielleicht
sind.
Vielleicht machen die ja auch noch weiter, ne? Das ist immer
genau.
Das Problem.
Die bleiben ja nicht jetzt stehen und sagen, super, wir sind fertig, aber dass wir ein ganzes Stück weiter sind und mit dem Feld aufgeschlossen haben, da bin ich fest von überzeugt.
Also ich würde auch so 5 Jahre sagen, ehrlich gesagt. Da bin ich jetzt weniger optimistisch als du, weil ich jetzt doch die nachhaltige Langsamkeit, nenne ich das mal, dieser Evolution jetzt auch so ein bisschen erkannt habe und auch gespürt habe. Ich bin ja eigentlich aus dem Tech-Bereich. Also ich habe ja damals so die ersten Ad-Tech- und E-Commerce-Bewegungen mitgemacht und das ja auch immer so in Wellen auch kommt und dann aber Wahnsinn. Also was auch teilweise Leute dann vor 5 oder 10 Jahren prognostiziert haben, das ist plötzlich da. Ich habe es in meiner Hand, ja. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, 5 Jahren werden wir das alle auch als Menschen und Patientinnen spüren, dass sich da wirklich deutlich was geändert hat. Wenn wir uns dann in 2 Jahren wieder treffen, woran willst du dich dann als Gematikvertreter messen lassen? Also ich würde dich jetzt mal auf Wiedervorlage nehmen und du kannst schon mal ein Thema angeben, worüber du dann auf jeden Fall mit mir sprechen willst, weil es so richtig klasse geworden ist.
In 2 Jahren richtig klasse geworden ist, dass die Patientenakte noch deutlich besser geworden ist und dass das ganze Thema, was ich gesagt habe, so die Basis der Digitalisierung, dass das einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und einfacher geworden ist, dass wir dann so spüren, okay, jetzt kann ich vielleicht auch als Startup oder als anderes Unternehmen hingehen und sagen, ich habe eine coole Idee, da benutze ich was und bin schneller unterwegs. Dass wir das bis dahin so weit haben, dass das leichter und schneller geht.
Okay, wie bewertest du denn auch eure Bemühungen im Hinblick auf den medizinischen Fortschritt? Glaubst du, dass Digitalisierung in diesem Bereich auch was verbessern wird?
Ja, da gehe ich von aus. Das, glaube ich, ist eher noch eine längerfristige Geschichte. Also da bin ich eher noch hinter deinen 5 Jahren oder sowas. Aber da gehe ich fest von aus, dass das passiert. Einfach weil wir ja über die Digitalisierung diese ganzen Informationen werden sammeln wollen und diese Informationen, glaube ich, wieder helfen, deutlich besser medizinischen Fortschritt zu erzeugen, besser zu forschen. Also da bin ich fest von überzeugt. Nur da wir ja jetzt gerade erst so ein bisschen anfangen, die Informationen zusammenzusammeln, glaube ich, dass es noch ein bisschen dauert, bis wir so viele zusammen haben, dass daraus unmittelbar und direkt medizinischer Fortschritt wird, plus dass der ja auch noch ein bisschen entstehen muss. Also das
ist ja auch schwierig rückwirkend, jetzt quasi die Datensätze auch noch zu lesbaren Datensätzen zu machen. Also wir fangen ja jetzt eigentlich erst richtig an zu sammeln. Insofern, ich finde es total spannend. Ich fand es unglaublich bereichert mit dir, Florian, dass wir wirklich auch mal über die richtigen Fortschritte gesprochen haben, die wir auch machen in der Telematikinfrastruktur, bei der EPA. Du sagtest, über 90% haben eine EPA der GKV-Versicherten und natürlich auch, was das E-Rezept angeht, haben wir besprochen und den Nutzen, den wir ja alle als Menschen und natürlich auch als Unternehmen davon haben. Und ich freue mich auch total, dass ihr so doll in den Markt reinhört. Also das fand ich irgendwie nochmal einen schönen Exkurs, den wir gemacht haben und auch Innovationen, Startups und Leute, die jetzt gerade da draußen in der E-Health-Bubble wirklich jeden Morgen passionate aufwachen, wie wir beide, und denken, ach, da geht doch noch was, da müssen wir was ändern und wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, das wird super spannend. Und dann kann ich mich jetzt einfach nur noch bedanken bei dir. Ganz herzlichen Dank, Dr. Florian Hartke von der Gematik.
Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein konnte und wir hören uns dann in 2 Jahren.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.